schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend, mein Name ist Katrin Karnet.
Und Sie hören Radio Enlighten Next, unseren wöchentlichen Webcast hier aus dem Enlighten Next Studio in Frankfurt. Ich begrüße Sie heute herzlich zu unserer heutigen Dialogserie mit dem Thema radikale Offenheit. Unser Webcast hat ja einen 14-tägigen Rhythmus. Wir haben 14-tägig unsere Dialogserie, wo Katrin Karnet und ich Themen unserer Arbeit von Enlighten Next vorstellen, diskutieren, mit Ihnen besprechen. Und 14-tägig, wo wir Freunde, Bekannte, Mitstreiter für eine evolutionäre Spiritualität hier einladen, um gemeinsam herauszufinden, wo geht es denn hin mit einer evolutionären Spiritualität, mit einer evolutionären Weltsicht. Heute, wie gesagt, unsere Dialogserie Radikale Offenheit. Katrin, was ist radikale Offenheit?
Du merkst erstmal Stille. Es ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben uns gerade eben ja auch schon kurz drüber ausgetauscht, wie sehr man Offenheit als etwas verstehen kann, was mit nicht so viel Wissen zu tun haben kann. Oder auch eine gewisse Naivität beinhalten kann. Worüber wir aber hier reden wollen, ist eine Offenheit, die mit Spiritualität, Tiefe und dem sich wirklich trauen, einer neuen Dimension Raum zu schaffen, zu tun hat. Und der Anfang hier, ein bisschen Stille, glaube ich, hat sehr, sehr viel schon damit zu tun mit der Antwort zu deiner Frage, was ist radikale Offenheit? Sie hat mit dem Zulassen von einer tiefen Dimension zu tun, die eben das Loslassen beinhaltet von all dem, woran ich mich gewöhnlich festhalte, um in Beziehung sein zu können.
Festhalten ist ein gutes Thema. Andrew Cohen hat ja eine sehr ungewöhnliche Art, über radikale Offenheit zu sprechen. Ein Bild, das er öfters verwendet hat, ist, wenn man aus einem fliegenden Flugzeug abspringt. Und zwar ohne Fallschirm. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, sich einfach dieses Bild existenziell mal zu vergegenwärtigen. Einfach rausspringen, ohne Halt. Und dem Leben ohne irgendwie eine Rücksicherung, ich sag mal, entgegenspringen. Und warum? Weil man ein tiefes Vertrauen hat, dass das Leben positiv ist. Ich glaube, ohne diese radikale Tiefe, ohne dieses radikale tiefe Vertrauen, dass das Leben ein grundpositives Ereignis ist, ist es völlig unmöglich, eine radikale Offenheit zu leben. Warum sollte ich, wenn das Leben in seinem Tiefsten eigentlich bedrohlich wäre?
Es ist schön, was du sagst. Das bringt mich auch dahin zu sehen, diese fundamentale Erfahrung, die wir haben zwischen dort ist das Leben und da bin ich, würde uns nie dieses Vertrauen geben, von dem du sprichst. Aber diese tiefe Positivität und das Vertrauen darin erfahren wir eigentlich auch erst dann, wenn wir merken, dass wir genau das sind. Wir sind dieses Leben, was ich hier zeigen will, was sich öffnet, was sich bewegt. Und in dieser Nicht-Trennung kann man auch erst von diesem Vertrauen und von dieser wirklichen Offenheit, radikalen Offenheit sprechen.
Und wenn man sich das näher anschaut, wenn man sich das einfach bei sich selber ansieht, dann sieht man auch, wie sehr radikale Offenheit oder überhaupt Offenheit eine schöne Idee ist, aber wie sehr man letztendlich selber dieses und jene und überhaupt die Versicherung und jene Versicherung noch haben möchte, um sicher zu gehen, dass es nicht schief geht.
Mhm. Was heißt eigentlich schief gehen dann?
Schief gehen heißt, dafür Sorge zu tragen, dass das Leben mir nicht dazwischen funkt. Und ist ja nicht so, dass es nicht einfach auch eine rationale Beziehung zum Leben gibt, wo es auch wichtig ist, Vorsorge zu tragen. Und davon reden wir aber nicht, sondern wir reden von einer ganz zutiefst fundamentalen Einstellung dem Leben gegenüber, die, wenn man sich darauf einlässt, eine ziemliche Freiheit ermöglicht. Und eine Situation, in der man das vielleicht am wenigsten vermutet, ist vielleicht eine Situation, in der man das ganz gut illustrieren kann, nämlich eine Situation, wo man in Stille auf einem Kissen in einem geschützten Raum sitzt und meditiert, wo einem, so rational betrachtet, eigentlich nicht sehr viel passieren kann und man sich der Aufgabe von Meditation stellt, alles loszulassen, weil es ja nicht unähnlich ist mit dem ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springen, wenn man es ernst nimmt in der Meditation. Und wenn man wirklich sich auch darauf einlässt, merkt man erst, wie herausfordernd Meditation ist. Wie sehr ich selbst in einer Situation, wo äußerlich überhaupt nichts passiert, ich sitze, habe eine schöne geheizte Wohnung und ich habe mich entschlossen, eine halbe Stunde, eine Stunde oder was auch immer, einfach zu sitzen und hier vor allem meinem Mind, also meinem Verstand, meine Gedanken, meine Gefühlsturbulenzen zu lassen, einfach zu lassen und zu merken, welche existenzielle Herausforderung es ist, sich wirklich diesem Lassen zu übergeben. Und gleichzeitig, welche radikale Freiheit es ist, es zu tun. Und umso mehr, wenn das nicht nur eine Haltung ist, die man in der Meditation einnimmt, sondern eine Haltung, die ich dem Leben gegenüber einnehme. Also dort, wo ich aufstehe vom Meditationskissen und dem Leben begegne und diesem Grundereignis, was Leben ausmacht, nämlich nie endende Kreativität. Leben ist ja nichts anderes als nie endende Kreativität, die, wenn ich ihm voll begegne, meine nie endende Kreativität bedingt. Und hier einfach eine Offenheit habe, die frei ist, frei von was? Frei von meinen fixen Ideen.
Ich würde da gerne wirklich langsam gehen in das, was du beschreibst, weil so viel von der Idee, was Offenheit ist, kann ich selber auch einfach beschreiben, bevor ich eben diese Erfahrung hatte, die du beschreibst in Meditation, was Offenheit in dem Kontext, in dem wir darüber reden, bedeutet. Die Vorstellung von Offenheit ist irgendwie, ja, ich höre allen zu, ich bin offen für alles, ich bin sozusagen interessiert, ich lasse Dinge zu, ich bin sozusagen für alle da. Aber die Offenheit, von der wir sprechen, ist so in Beziehung zu dem, was unser tiefstes Selbst ist. Und da merken wir, wenn wir da einfach mal so ganz langsam gehen, wie du es schon vorher gesagt hast, wie viel herausfordernder das ist, diese Offenheit wirklich zu haben, weil wir erfahren, dass wir eben genau eben nicht diese Trennung von dem Leben selber sind. Und wir müssen auch nicht eine Offenheit praktizieren in dem Sinne, sondern diese radikale Offenheit ist, was unser tiefstes Selbst ist. Es ist es. Und darin so tief zu vertrauen, heißt auch, dass wir wirklich andere Menschen werden.
Ich glaube, das ist auch ganz cool, ist einfach zu sehen, dass wir davon sprechen, dass das Leben eine Dimension umfasst, die man einfach Mysterium nennen kann. Mhm. Und wovon wir heute sprechen, heißt nichts anderes als dieses Mysterium nicht ausschließen. Diese Dimension des Lebens, wo ich nicht weiß und wo ich mir bewusst bin, dass ich nicht weiß, nicht auszuschließen, das heißt, diesem Nichtwissen zu begegnen. In meiner Begegnung mit dem Leben, in meiner Begegnung mit anderen Menschen und in welcher Form auch immer Leben begegnet, diese Dimension nicht ausschließen. Und da, sobald ich überhaupt diese Absicht habe, merke ich, wie sehr ich darauf erpicht bin, Sicherheiten zu haben, wie sehr ich erpicht bin, darauf meine fixen Vorstellungen von Welten zu halten, meine fixe Vorstellungen von Menschen zu halten. Und genau diese tiefe Realität von Leben, dass Leben immer auch Mysterium ist, immer etwas Nichtgewusstes ist, immer etwas ist, auf das ich mich einlassen muss, in einer Haltung des Noch-Nicht-Wissens, dass ich mich dem stellen muss, wenn ich offen sein will. In dem Augenblick, in dem ich mich dem stelle, sei es in einer zwischenmenschlichen Beziehung, sei es in welcher Begegnung mit dem Leben auch immer, entsteht ein Raum für was Neues. Entsteht der Raum für Kreativität, für kreative Begegnung, für etwas, was noch nicht ist. Alles Neue, alles Kreative, alles wirklich Lebendige entsteht nur in dieser Haltung. Das heißt, nur in dem Maße, in dem ich es aushalte, dass es diese Dimension des Lebens gibt und mich dem gegenüber nicht verschließe, bin ich Teil dieser nicht ändernden Kreativität, die das Leben selber ist. Und das ist eine tief spirituelle Übung. Das heißt nicht, dass ich naiv bin, das heißt nicht, dass ich so tue, als würde ich nichts wissen. Ganz im Gegenteil, es ist ein Wissen, dass da eben auch ein Nichtwissen all dem zugrunde liegt und ich verschließe mich dem nicht.
Ich glaube, das ist auch, was das Wort radikal so ausdrückt. Es ist dieses sich nicht verschließen vor dem Mysterium, was eben wirklich so eine komplett andere Dimension ist. Und in dem, wie du sagst, ist keine Naivität, sondern auch dort entsteht eigentlich auch erst wirkliche Klarheit dem Leben gegenüber. Man kann auch von dort ganz anders Entscheidungen treffen, weil diese Dimension, die nicht sichtbare Dimension unseres Selbst, trotzdem getragen wird, auch wenn wir es nicht festmachen können. Aber wir wissen, da ist immer etwas, was mehr ist als das, was gerade da ist. Es hat auch immer gleichzeitig, wo man vielleicht Lösungen findet, immer gleichzeitig auch Möglichkeiten mit drin. Es ist immer ein Schritt weiter. Diese Erfahrung dieses Mysteriums trägt uns eigentlich immer auch schon in den nächsten Moment hinein.
Ich frage mich gerade, ob man über diese Offenheit überhaupt reden kann, ohne eine tiefe Beziehung zur Meditation zu haben. Zumindest aus meiner eigenen Erfahrung heraus bin ich tiefst davon überzeugt, dass es die Praxis von Meditation ist, die mir diese radikale Leerheit überhaupt zugänglich macht. Also diese Leerheit, die wirklich einem Teil von mir wirklich erschreckend sein kann, so befreiend das letztendlich ist, ist es all den Teilen, die nach Sicherheit streben, unheimlich erschreckend, sich dem zu stellen. Und es ist genau diese Praxis, täglich mich mit einer Dimension zu konfrontieren, die nichts mit meinem Wissen zu tun hat. Die eine Dimension, eine Tiefendimension des Universums aufmacht, die eben aus diesem Unbekannten heraus permanent neu entsteht. Und ich denke, nur wenn man wirklich eine Beziehung zu dieser unbekannten Tiefe des Lebens selber hat, pflegt, kann man im tiefsten berührt oder besser gesagt erschüttert davon sein, dass das Leben offen ist.
Ich glaube, da hast du absolut recht. Und eine Erfahrung, die mir dazu auch einfällt von der Herbstakademie, auf die wir uns ja auch bezogen hatten, eingehend in unserem E-Mail, wie wir das Thema vorgestellt haben, war, dass wir wir haben in so kleinen Gruppen auch Diskussionsrunden gehabt. Und an dem einen Tisch kamen wir eben genau auch auf so ein Thema als ein Aspekt unserer Seele, als eine Qualität der Seele, diese Offenheit praktizieren zu können, halten zu können. Und ich weiß, viele am Tisch haben mich so angeschaut und dann habe ich sie gefragt, hattet ihr schon mal so eine Erfahrung? Mhm. Und es waren zwei Leute am Tisch, die diese Erfahrung nicht hatten, aber ich merkte, wie ich darüber sprach, dass es unglaublich anziehend für sie war. Mhm. Und wie es tat sich ein Fenster dazu auf, eine Möglichkeit. Aber es war auch klar, man musste eine Erfahrung haben, um darüber reden zu können. Und diese Erfahrung muss man selber gemacht haben. Und natürlich, um wirklich darüber reden zu können, in gewissem Maße, wie weit man auch darüber reden kann, auch eine Festigung in seiner Praxis darin haben.
Ich glaube, so eine Gesprächssituation, wie du sie gerade ansprichst, ist ein sehr gutes Beispiel, um zu veranschaulichen, wovon wir reden. Weil wir kennen alle unzählige Gesprächssituationen, größere, kleinere, wenn man einfach so rund um den Tisch sitzt, 3, 4, 5, 6, 7 Personen, entweder man kennt sich gut oder man kennt sich nicht gut. Es ist vielleicht noch schwieriger, wenn man sich gut kennt, weil oft diese Situationen, wenn man genau Acht gibt, was in einem vorgeht, man ist voll von Ideen, wer der andere ist, in welcher Beziehung man zu dem anderen ist, was für eine Situation die Situation ist, in der man ist, was möglich ist, was nicht möglich ist. Solche Gesprächssituationen sind oft nichts anderes als eine Abhandlung der Ideen, die man gegenseitig voneinander schon hat. Da ist nichts real Gegenwärtiges. Das ist alles nur, ich habe Ideen von dir, du hast Ideen von mir, er hat Ideen von ihr, ihm, sie und all das miteinander ergibt dieses Gespräch und es ist im Prinzip ein Uhrwerk, das abläuft von vorgefassten Ideen. Und dieser kreative Moment, Begegnung, der immer dieses Momentum des noch nicht Wissens, dieser Offenheit, dass hier eben etwas kreativ aus der Gegenwart entstehen kann in einer radikal neuen Begegnung, ist verschlossen, weil es verstopft ist von Ideen. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir nicht uns einander kennen und teilweise wissen, es geht nicht um sozusagen sich dumm stellen zu müssen, sondern es geht darum, die reale Gegenwärtigkeit des Augenblicks nicht zu verstellen. Weil das, was du beschrieben hast von diesem Tischgespräch an der Herbstakademie, bei dem ich ja nicht dabei war, aber ich beziehe mich auf ähnliche Situationen, gewinnt seinen Zauber darin, indem auf einmal etwas da ist, was noch nicht gewusst wird, was aber gemeinsam erkannt wird. Und in dem Augenblick, in dem das da sein darf, entsteht etwas zwischen den Beteiligten, was diesen Zauber der Kreativität hat. Und davon reden wir.
Ja, und wenn wir einfach bei diesem Beispiel bleiben, von dieser Art Gesprächsform, es ist wirklich auch dieser Sog, der dort entsteht, sich dem öffnen zu wollen, das fand ich auch sehr faszinierend, weil es war wirklich an eine Situation, wo jeder ganz klar in seiner Absicht war und gesagt hat, nee, ich will das jetzt einfach hier mit kreieren. Ich will hier einfach in dieser Form dabei sein, auch wenn ich eigentlich gar nicht genau weiß, was hier passiert und wie das geht. Aber diese Absicht, die ja schon ein Beginn dieser Offenheit ist.
Wenn du mir eine poetische Sprache erlaubst,
gern.
Weil du von diesem Sog gesprochen hast, es ist ja wirklich die Erfahrung eines Sogs von etwas, wenn man sich in dieser Offenheit begegnet. Es ist wirklich, als würde man hier die Geburt des Augenblicks zulassen. Aber die Geburt des Augenblicks entsteht nur in dem Augenblick, in dem vorgefasste Ideen nicht im Weg stehen. da ist aus einer Sphäre, die eben radikal unbekannt ist, etwas, was geboren wird. Aber in dem Augenblick, in dem dieses Geborenwerden im zwischenmenschlichen Dialog erkannt wird, entsteht ein unheimlich kreativer Sog dessen. Und da entsteht eine vollkommen andere Kommunikation und eine vollkommen andere Dynamik des Bewusstseins, als wenn wir uns aus unserem Vorgefassten miteinander unterhalten. Da bricht das Ego auf und was durchkommt, ist der kreative Impuls selbst getragen von Menschen, die an dieser Kreativität mehr interessiert sind als in ihren fixen Meinungen. Von dieser Kreativität, von dieser Offenheit reden wir. Und das ist in jeder Situation möglich. An so einer Tischsituation, aber im Prinzip ist das eine Art und Weise, in der wir gemeinsam unser Leben leben können, in all seinen Dimensionen, sei es in der Familiensituation, sei es in der Arbeitssituation, sei es mit unseren Freunden, sei es mit unseren Bekannten. Es besteht eine Möglichkeit, das ist das, wovon wir reden, wenn wir sagen, es besteht eine Möglichkeit einer anderen kulturellen Verfassung, die aus dieser kreativen und evolutionären Haltung heraus entsteht. Das ist das Aufregende.
Absolut. Und ganz genau, und um einfach diese zwei Aspekte auch zusammenzubringen, was ich so aufregend daran finde, ist eben wirklich, dass man nicht mehr in dieser Trennung lebt. Ich kann das erleben, diese Offenheit erleben oder diesen Sog erleben, wenn ich meditiere, versus ich bin im Gespräch und da eskalieren einfach die unterschiedlichen Meinungen und wir haben immer die Schwierigkeiten, miteinander überhaupt zu kommunizieren. Diese zwei Elemente oder Aspekte, mit denen jonglieren wir ja meistens. Aber zu erleben und zu erfahren und zu praktizieren, dass beide Dimensionen, also wie wir es sagen, sein und werden, also meditieren und in Begegnung sein, nicht unterschiedlich sein müssen, sondern dass wir hier genau diese Begegnung mit uns selbst in dem anderen erleben. Mhm. Aber mit uns selbst eben nicht als meine Persona, sondern mit mir selbst in dieser Tiefe. Mhm. Und dann ist meine Persona natürlich ein Ausdruck davon. Aber das ist doch, was dann so spannend ist, dass wir sehen, oh, warte mal, Stille und explosive Begegnung mit dieser Möglichkeit, diesem Potenzial, von dem du sprichst, gehören komplett zusammen und sie passieren gleichzeitig.
Und natürlich, wovon wir hier reden, das hat eine ziemlich subtile Qualität. Man muss eine ziemliche Achtsamkeit entwickeln, dem eigenen Bewusstsein gegenüber, um überhaupt diesen Unterschied wahrzunehmen zwischen jenem Teil, wo ich schon immer besser weiß. Und es ist vollkommen egal, ob ich immer schon besser weiß, dass ich der Intelligenteste oder der Dümmste bin, oder dass der andere der Intelligenteste oder Dümmste ist. Es ist nicht das, was ich weiß, es ist das Wissen, das schon Wissen, das mir diese Dimension verstellt, von der wir gerade reden. Und es braucht eine Wachheit des Blicks, um zu sehen, dass es diese Dimension gibt, und es braucht eine Wachheit des Blicks, um zu sehen, dass es einen Teil in mir gibt, der diese Dimension verstellt. Und im Augenblick, in dem ich das eine und das andere wahrnehme, habe ich die Möglichkeit der Wahl. Und viel von der Bewusstseinsarbeit, von der spirituellen Arbeit, die der Kern unserer Arbeit bei Enlightened Next ist, ist diese Klarheit des Blicks zu öffnen und zu sehen, da gibt es diese kreative Dimension des Lebens selber. Das ist nicht eine Idee, das ist eine lebendige Realität, in der wir uns permanent begegnen, wenn wir uns dessen nur gewahr sind. Und das ist dann, wo es wirklich die spirituelle Dimension sehr deutlich zum Ausdruck kommt, dem wir uns hingeben können. Was nichts anderes ist, als dem Lebensimpuls selber hingeben. Mit der gesamten Reife, Intelligenz, Wachheit, Erwachsenheit dessen, wer wir sind, ohne Naivität, ohne Dummheit, aber in einer Offenheit gegenüber diesem Impuls selber, im Gegensatz dazu zu sehen, wie sehr der Verstand mein Bedürfnis nach schon Wissen, bereits Wissen, hier sichere Welten baut, die letztendlich eher potemkische Dörfer sind, die letztendlich überhaupt nicht wahr sind, aber an die man sich festhält, weil sie den Schein von Sicherheit geben. Und wie die Freiheit, von der wir sprechen, die Freiheit ist, dieser Kreativität, die wir letztendlich sind, nicht im Weg zu stehen.
Ich finde das wirklich einen ganz schönen Moment eigentlich, jetzt hier das Gespräch auch aufzumachen, weil, so wie du sagst, es ist subtil, es braucht eine große Achtsamkeit. Und es wäre wirklich schön, wenn wir jetzt hier auch einige von euch, die hier zuhören, einfach im Gespräch mit dabei haben, um das auch noch stärker zu beleuchten, so wie können wir das praktizieren, wie können wir da hinkommen und das eben auch jetzt in diesem Moment hier zu erleben, miteinander.
Wie immer gibt es dazu zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sich per Telefon hier einzuwählen. Ich gebe die Telefonnummer nochmal durch. 001 219 509 8222, also 001 219 509 8222 und der Zugangscode 52 95 00 und die Raute-Taste 52 95 00 und die Raute-Taste. Wie immer gibt es auch die Möglichkeit, vor allem für diejenigen, die sich hier per Webcast am Computer eingeschaltet haben und das Telefon nicht zur Hand haben, sich auch per E-Mail bei uns zu melden. Die E-Mail-Adresse, die uns hier erreicht, ist radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Und wir schalten einmal unsere Technik auf eine offene Leitung. Lass uns mal schauen, ob das die Sprachqualität verträgt oder ob wir hier zu viel Echo drin haben. Momentan schaut es, glaube ich, noch ganz gut aus. Und ich hoffe, dass wir jemanden schon in der Leitung haben, der sich hier in dieses Gespräch über radikale Offenheit mit einbringen will. Hallo.
Hallo?
Ja, hallo.
Hallo, mir kam gerade während des Gesprächs so die ganze Zeit kamen die Begriffe von Demut und von Unmittelbarkeit, dass ich, wenn ich, indem ich einfach dieses Vertrauen habe und mich sozusagen in dieser Haltung der Offenheit auf eine Situation oder auf ein Gespräch beziehe, dass es dazu so eine gewisse Demut braucht, einfach auch diese Konzepte in dem Moment loszulassen oder diese Sicherheitsanker, und wenn es nur irgendwie die Vorstellung ist, wie jetzt das Gespräch laufen muss, oder, also ich meine, sehr, sehr subtile Konzepte eigentlich sein, wie jetzt erwartet oder das Gespräch läuft, dass man irgendwie immer noch einen Sicherheitsanker hat und das sozusagen loszulassen und da ganz unmittelbar zu bleiben, finde ich, also verlangt so eine gewisse Demut auch.
Das stimmt total. Ich glaube, es ist ganz gut, sich zu vergegenwärtigen, Offenheit ist das Gegenteil von Kontrolle. Das heißt, es ist die radikale Grundhaltung, das Leben in seiner Wurzel nicht kontrollieren zu wollen. Das heißt nicht, dass ich nicht dem Leben gegenüber erwachsen und in Verantwortung reagiere, sondern das heißt, dass ich in der tiefen Dimension mit meiner Verantwortung mich auf eine Offenheit einlasse, die ich nicht kontrollieren will.
Ja, und du hast auch noch ein anderes spannendes Wort reingebracht, Unmittelbarkeit. Das ist uns, glaube ich, gar nicht so geläufig, was wir eigentlich damit meinen. Aber Tom hat es vorhin auch in anderen, mit anderen Worten beschrieben, diese Erfahrung, die wir machen können von dieser Begegnung des Lebens selbst, was eigentlich immer nur in dem Moment möglich ist. Und das ist ja auch, was du mit Unmittelbarkeit, nehme ich an, meinst. Dass diese Erfahrung und diese Begegnung wirklicher Menschlichkeit immer nur in dem eigentlichen Moment passieren kann, also in diesem Moment jetzt. Wir können nicht darüber reflektieren, wie wir das morgen machen. Wir können uns keinen Sicherheitsanker für den nächsten Moment geben. Wir wissen nicht, wie der aussieht. Das heißt, diese radikale Offenheit bedeutet auch die absolute Wachheit und Aufmerksamkeit und natürlich, wie du sagst, Demut in dem Augenblick der Begegnung.
Ja, weil ich sonst nie dem Menschen oder dem Leben begegne, sondern halt immer nur dem Konzept.
Genau.
Genau.
Ich hatte mich jetzt gerade
Hallo? Ja, hallo.
Ich hatte mich jetzt gerade gefragt, ob das nicht auch nur möglich ist, wenn man jetzt gerade eine Meditationserfahrung hatte. Also wenn man noch quasi in dieser Leerheit ist. Und das braucht ja auch ganz viel Vertrauen. Also Vertrauen darauf, dass das alles so sein wird, wie es gut ist. Und ich weiß nicht, ob das so ausreicht, also irgendwann meditiert zu haben und dann in so eine Gesprächssituation zu kommen und dann irgendwie so offen zu sein. Also das fand ich jetzt auch in der Akademie so, dass diese Offenheit eben nicht unbedingt so da war, wie sie nach einer sehr intensiven Meditationserfahrung einfach auch ist, so aus sich heraus, von allein quasi.
Es ist auch unheimlich viel herausfordernder, in Begegnung offen zu sein. Weil wenn man in Begegnung offen ist, man auch der Welt gegenüber ausgesetzt ist, wie man es in der Meditation nicht so leicht ist. Das heißt, der wirkliche Fingernageltest von Offenheit ist eigentlich nicht die Meditation. Eine Meditation schaut mir niemand zu. Aber in der Begegnung schauen wir uns sehr wohl zu. Das heißt, hier bin ich einfach auch Menschen ausgesetzt, die nicht die gleichen blinden Flecke haben wie ich. Das heißt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass mehr gesehen wird, höher ist. Und insofern ist es einfach die wirkliche Offenheit zeigt sich in der Kreativität des Lebens. In der Meditation, das ist dort, wo ich die Grundlagen dafür praktizieren kann. Im Leben zeigt sich, wo ich wirklich stehe.
Ja, das ist schon richtig. Nur ich habe jetzt bei mir festgestellt, dass es ja doch ein großer Unterschied ist, ob ich jetzt quasi in diesem Zustand nach der unmittelbaren Meditation bin, also wo ich eben sehr offen bin, oder eben nicht, wo ich dann, also sagen wir mal, je mehr Zeit vergeht, mich dann auch also automatisch wieder mehr verschließe.
Ja, und
ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst.
Ja, dann wir erleben das auch so, und deswegen ist auch eben diese Dialogarbeit so ein zentraler Aspekt in unserer Arbeit hier in Enlighten Next, weil es eben nicht so ist, dass wir immer in einem bestimmten Zustand von Offenheit sind, aber wir können eine Absicht entwickeln, diese Offenheit bewusst zu praktizieren. Und das heißt natürlich, man muss sich immer damit auch auseinandersetzen, wie sind meine konditionierten Strukturen. Und die sind natürlich, dass ich Sicherheit und Kontrolle will. Und dann braucht es das, worüber wir eben auch in der Herbstakademie gesprochen haben, eine Stärke, eine innere Stärke, wie wir es da genannt haben, Seelenstärke, eine Festigkeit dem Wollen gegenüber, dem Leben in dieser Form, wie wir das hier beschreiben, zu begegnen und dem anderen zu begegnen. Und das ist nicht, dass das automatisch passiert durch die Zustandserfahrung in der Meditation. Das braucht eben wirklich unsere Praxis in der Begegnung.
Ich finde es ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast, auch nochmal, weil man könnte ja denken, man muss erst offen sein. Und wenn man offen ist, dann kommt irgendwie diese andere Sache auf einen zu. Aber eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir sagen, dass das Leben nie endende Kreativität ist, dann ist das ja auch nur ein Ausdruck für grenzenlose Offenheit. Oder wenn wir sagen, da wo die größte Freiheit ist, ist gleichzeitig auch die größte Offenheit. Und wenn das quasi die grundsätzliche Natur des Lebens selbst ist, dann muss ich mich eigentlich selbst fragen, wenn ich nicht vom Leben selbst getrennt bin, dann ist das ja auch meine tiefste und grundsätzlichste Wahrheit. Und dann muss ich mich, dann ist es nicht so, dass ich mich dann erst quasi in einen psychischen Zustand der Offenheit versetzen muss, sondern ich muss eigentlich zu diesem Teil, der ganz sicherlich die Basis auch jedes Lebens ist und jedes schöpferischen Daseins, dann kann ich mich damit eben verbinden, indem ich mich sehr stark auf diese Augenblicklichkeit stürze, von der ihr gesprochen habt, also dass das im Augenblick vorhanden ist, im Jetzt-Moment. Und da gibt es ja ganz viele auch andere Bereiche, nicht, ob das in der Kunst ist oder in der Musik, da wo Leute sich auf die schöpferische Natur in der Tiefe einlassen, stellt sich diese Offenheit und diese Freiheit eigentlich als Grundlage, die man jederzeit mit der man sich jederzeit verbinden kann, kommt eigentlich sofort als die Natur der Sache heraus. Und wir haben oft von Offenheit haben wir diese sagen wir mal in unserer heutigen Kultur eher immer diese Vorstellung, das hätte irgendwas mit einer großen Toleranz zu tun oder dass ich den anderen toleriere. Aber das heißt ja, dass ich, wenn ich den anderen toleriere und das als Offenheit empfinde oder andere Meinungen toleriere, dass ich ja immer von mir als meinem getrennten selbst ausgehe. Und von dem ihr jetzt gesprochen habt, ist ja genau das Gegenteil, ist eben nicht irgendwie ein sich nicht einlassen oder jemanden anderen Fremden tolerieren, sondern es ist eigentlich das Gegenteil, nämlich in die Nichttrennung zu gehen und zu sehen, dass die Natur ist von mir und dem anderen, und dass ich dem anderen darin begegnen kann, bringt sofort diese grenzenlose Offenheit hervor.
Ich würde gern auf was eingehen, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass wir nicht offen sein müssen. Und ich glaube, dass das gut ist, sich auch anzusehen, dass wir eine bestimmte Vorstellung haben, was wir meinen, wenn wir sagen, ich bin offen. Nämlich das, was du nachher auch als Zustand bezeichnet hast. Und schlicht und einfach diese simple Unterscheidung zu sehen, offen zu sein, muss nicht eine Bezeichnung des Zustands sein. Offen sein kann auch die Bezeichnung einer Tätigkeit sein.
Ja.
Und das ist was radikal anderes. Das heißt, ich brauche überhaupt keinen Zustand der Offenheit. Ich glaube, es ist das, was du gemeint hast, um offen zu sein als Tätigkeit. Und darin besteht die Stärke, die Katrin angesprochen hat.
Mir fällt dazu gerade ein, das Wort Wagnis. Es ist ein fortlaufendes Wagnis, diese Offenheit auch.
Absolut.
Ich würde noch kurz.
Und das finde ich eben wirklich manchmal sehr kompliziert, dann muss ich ehrlich gestehen, in dieser Offenheit oder in dieser starken Kreativität, in der, wenn so der starke kreative Impuls durch einen durchströmt, in welcher Fokussiertheit kann ich dann auch wirklich handeln? Also wenn ich mir das nämlich einfach nur immer anschaue, diese Offenheit oder diesen Zustand der Meditation, dann mit dieses Loslassen, mit ins Nebennehmen, bleibe ich irgendwie dennoch in der Getrenntheit, weil ich ja lediglich beobachte. Aber wann bringe ich mich jetzt voll rein und schmeiß mich ins Leben und handle auch ganz aktiv, ohne mich zu verdackeln und mich zu verlieren wiederum im Strom des Lebens. Also diese Mischung aus mich voll einbringen und ja doch irgendwo zu kontrollieren, dieses Paradoxon, das fände ich gut, wenn ihr dazu vielleicht auch nochmal was sagen könntet.
Ich glaube, es ist gut zu sehen, dass es keine Mischung ist von irgendetwas, sondern dass es eine ganz eindeutige Haltung ist, wo Hingabe und Tätigkeit das Gleiche ist. Also wo das kein Widerspruch ist. Und normalerweise, wenn ich tätig bin, also wenn ich wirklich aktiv bin und mich einbringe, mache ich das aus einem Ich heraus, das sich getrennt sieht. Wenn ich aber genau dieses Feuer, diese Kreativität, dieses sich einbringen, aus einer Nicht-Getrenntheit mit dem Leben selber einbringe und das wirklich als Haltung halte, dann entsteht zwischen uns etwas, was unheimlich aktiv ist, was sich unheimlich einbringt, was aber gleichzeitig überhaupt nicht getrennt ist, weil es aus dem Gemeinsamen heraus entsteht. Und das ist etwas, das bedarf einer ziemlichen menschlichen Reife, sowohl der Wahrnehmung als auch des Wollens, aus der Haltung heraus sich ganz ins Leben zu werfen. Weil ich stimme dir vollkommen zu, es geht nicht um diese Meditationshaltung. Die Meditationshaltung ist was total Wichtiges als Praxis der Offenheit, aber es ist eigentlich eine Praxis, die sich nicht aufs Leben einlässt. Sie ist eine Voraussetzung. Wovon wir sprechen, ist eine Praxis, um es ganz auf den Punkt zu bringen, die sich ins Leben wirft. Und dort wird es eigentlich erst wirklich spannend. Macht das Sinn?
Das macht Sinn, aber wir kennen alle Beispiele. Ich habe jetzt gerade noch mal mich mit Romy Schneider beschäftigt, die hat sich eben, wie viele sagen, ein Stückchen zu weit aus dem Fenster gelehnt und ist da wirklich verbrannt. Gibt es diese Gefahr auch, dann da drin zu verbrennen mit diesem Feuer?
Ich würde einfach nochmal einen anderen Aspekt rein. Ich weiß jetzt nicht genau um Romy Schneider, muss ich sagen, aber womit sie sich jetzt reingeworfen hat. Aber nicht zu vergessen, was Tom am Anfang auch angesprochen hatte, was es heißt, mit in dieses Leben und in die Begegnung zu bringen und mit dem man sich dann auch begegnet, ist dieses Mysterium. Also es geht jetzt nicht darum, sich mit Leib und Seele, wie man das so sagt, einfach nur, ich schmeiß mich jetzt ins Leben, weißt du, und ich nehme jetzt an allem teil und ich will hier kreieren und so. Das, worüber wir reden, hat wirklich mit dieser tiefen Dimension zu tun, das, was wir versuchen, präsent zu machen, eben in, oder worum es geht, was in der Schöpfung dann passiert, ist, dass wir uns in dieser Quelle unseres gemeinsamen Selbst begegnen können und aus dem heraus wir am Leben komplett teilnehmen. Aber das, was ich zeigen will, ist eben nicht so sehr in Spirit oder Menge oder Aktivität unbedingt sichtbar, sondern es hat mehr was mit der Qualität der Begegnung zu tun.
Ich würde mich auch gerne auf die Romy Schneider beziehen, weil ich glaube, das, wovon wir sprechen, was die Katrin hier anspricht, das hat eine Dimension. Jetzt ganz hart gesagt, da hat Verzweiflung keinen Platz. Nicht deswegen, weil Verzweiflung nicht da sein kann, als Emotion oder als Erfahrung, sondern weil ich nicht verleugne, dass ich eine tiefere Erfahrung des Lebens habe, eine tiefere Gewissheit des Lebens, die die Verzweiflung übersteigt. Das ist das, was ich am Anfang mit diesem radikalen, mit dieser radikalen Positivität angesprochen habe. Und dass ich diese radikale Positivität, egal was mein Zustand ist, nicht verleugne. Diese Seelenstärke, wo egal was mein subjektives Empfinden ist, ich nicht verleugne, dass ich weiß, da ist mehr. Und das ist, verlangt ziemlich viel vom Einzelnen. Einfach, weil das ist wirkliche Hingabe. Nicht ohne eine Romy Schneider klein machen zu wollen, weil das war eine tolle Frau. Aber die Dimension, von der wir hier sprechen, die hat eine Hingabe an etwas, das ist unhintergehbar positiv.
Das glaube ich auch, aber es gibt halt wirklich einige Künstler, wir sprachen ja vorhin die Kunst an und auch die neuen Texte, die von einer Marilyn Monroe, die man ja immer als bisschen blöd hingestellt hat, die jetzt auf der Buchmesse erschienen sind, zeigen ja doch, mit welcher Leidenschaft und Feuer sich solche Menschen wirklich hineingeschmissen haben ins Leben und dann aber doch ziemlich verbrannt sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so die Ängste sind, wo man dann auch nicht weiß, wo kontrolliert man jetzt hier lieber mal und fährt wieder mal einen Gang zurück. Ich denke, dass das deren kreativer Grundimpuls genauso war, wenn man die Texte liest. Vielleicht deutet man da auch zu viel hinein, aber ich glaube, dass die das auch alle gespürt haben und den Mut hatten, dem nachzugehen.
Ja, aber weißt du, bist du dir gewahrt des Unterschieds, den wir hier ansprechen, der eben nichts mit Künstler, auch nicht mit dem kreativsten und sensibelsten Künstler zu tun hat, sondern mit einer tiefen spirituellen Grundhaltung. Mit einer Seelenstärke, die aus dieser Haltung herauskommt. Und damit möchte ich nichts von der Kreativität von Künstlern nehmen, von der ich wirklich meine Hochachtung habe, aber zu sehen, wir reden von einer anderen Dimension hier. Und die verlangt mehr.
Ja.
Okay. Und sie ist machbar.
Ich würde da vielleicht nochmal das aufgreifen, was Katrin ganz am Anfang gesagt hat, als sie meinte, dass wir im Grunde, also in dieser Offenheit, dass es eine Offenheit ist, in der ich weiß, dass ich im Grunde das Leben bin und dass ich diese ganze Tiefe eben selbst bin. Und da, finde ich, entsteht eine Sicherheit und eine Kraft, wo man auf einer gewissen Ebene weiß, dass man da auch immer weitergehen kann. Und egal wie jetzt sozusagen die Umstände sind und vielleicht wirft man sich jetzt nicht ins Leben, aber man streckt sich hinein oder man begibt sich in eine Position, wo man das Leben eben ist.
Ne, das ist schön, was du rausgreifst. Und für mich ist es auch so, dass ich das mehr verstehen kann, wenn ich mich selbst in einem Entwicklungsprozess oder in dem Entwicklungsprozess des ganzen Universums und als Teil davon sehe. Und wenn man dann schaut, dass hier wir an einem wirklich ganz bestimmten Moment sind, wo Bewusstsein zu sich selbst anfängt zu erwachen durch uns. Und es ist anders als das durch uns der kreative Impuls durchbricht und wir zu unglaublich schöpferischen Tätigkeiten fähig sind. Ja, also was ihr vorher auch angesprochen habt, Künstler, Musiker, Poeten, was da rauskommt und die ja wirklich teilweise crazy geworden sind dadurch, weil eben ihnen auch eine gewisse Basis fehlte, auf denen sie das verstanden haben, was da durch sie durchkommt. Ja, Und sie haben es einfach zugelassen, was hier ein unglaublich eine absolute Hingabe auch ist. Aber wovon wir dann sprechen, ist, dass man hier sieht, wenn man jetzt zurückschaut, dass hier etwas in uns bewusst wird und wir uns etwas bewusst werden, was nicht voneinander getrennt ist. Und darüber reden wir und über diese Stärke und über diese Begegnung darin.
Und in dem Moment glaube ich dann nicht irgendwie an was Positives oder habe irgendwie ja den Glauben an was Positives, sondern ich merke, dass im Grunde in sich schon positiv ist.
Ja.
Und ich nehme eine radikal andere Perspektive ein. Ich glaube, es ist wirklich gut auch zu sehen, diesen Perspektivwechsel, den Katrin hier jetzt gerade angesprochen hat, von ich bin der kreative Mensch zu ich bin eigentlich nicht getrennt von diesem ganzen Prozess des Universums. Das ist eine radikal andere Haltung, sich als Ausdruck des ganzen universellen Prozesses, um die 13,7 Milliarden Jahre wieder reinzubringen, einfach nur um die Dimension anzureißen, von der wir sprechen. Da geht es um etwas viel Größeres. Und da geht es nicht um das sensitive Selbst, sondern da geht es um einen Prozess, der im Menschen aufwacht. Und das intellektuell oder kognitiv zu sehen, ist eine spannende Sache, aber das existenziell nachvollziehen zu können, ist eine andere Sache. Und Offenheit in diesem Kontext hat eine ganz andere Bedeutung als die Offenheit des Sensiblen selbst. Es ist die Offenheit des Prozesses selbst, sich selbst gegenüber. Wir im Menschen, im Einzelnen oder in uns als Gattung oder uns als diejenigen, die gerade diesen Dialog führen, aufwacht. Aber zu sehen, was für psychische Kräfte oder Gravitationskräfte uns in diese vereinzelte, subjektive Sichtweise hineinziehen, einfach weil sie eingeübt sind, weil sie unsere Kultur sind, und was für eine tiefe seelische Reife es bedarf, eine andere Sichtweise hier zu halten. Und wie die Welt aus dem Blickwinkel eine andere Erscheinung bekommt.
Nee, das ist total schön, was du sagst. Und dann sieht man auch, dass wir uns auf radikale Offenheit nicht aus dem getrennten Ich-Perspektive heraus beziehen können, sondern nur aus dieser Perspektive, die du eben nochmal rausgegriffen hast, wirklich zu sehen, der Prozess selbst erwacht zu sich. Und diese radikale Offenheit hat komplett damit zu tun, mit diesem Perspektivwechsel.
Das radikal Neue an Evolution Enlightenment, an evolutionärer Erleuchtung, all das, was die Arbeit von Endo Cohen, von Enlightened Next ist, ist dieses Aufwachen des Prozesses durch uns zu sich selber. Und zu sehen, was für ein Bruch das ist mit dem postmodernen Verständnis, wo Menschen sensibler werden oder Menschen ihre Kreativität entdecken, das braucht es, das ist die Grundlage, das ist die kulturelle Grundlage, um überhaupt zu dieser neuen Stufe von Bewusstsein vorstoßen zu können. Aber wir reden von etwas, das geht über das postmoderne individuelle Verständnis hinaus. Das beginnt den Prozess als Ganzes in den Blick zu bekommen. Und dann zu sehen, wenn wir hier auf diesem Gespräch zusammenkommen, wenn wir miteinander Leben gestalten, dass all das eine andere Dimension bekommt, wenn ich diese tiefen Sicht des Lebens nicht außer Acht lasse.
Also wenn ich das jetzt nochmal fragen darf, also weil Tom, du hattest ja am Anfang gesagt, dass das eigentlich das Verständnis oder dass es gar nicht da ist, wenn du die Meditationserfahrung gar nicht hast. So, und wenn du jetzt, sagen wir mal, diese Meditationserfahrung nicht hast und dann quasi in so einen Prozess hineingehst und dann doch irgendwie mehr, sagen wir mal, mit deinem Verstand handelst, als in dem Bewusstsein der Verbundenheit und des kreativen Prozesses. Also ich frage mich dann eben einfach, ob das möglich ist, ohne, also, und ob es nicht auch eine Frage der Qualität ist und der Quantität der Meditation auch. Also ich sag mal, wenn jetzt sagen wir mal am Tag eine Stunde meditierst oder zwei, ob das nicht einen Einfluss darauf hat, darauf, ob du in der Lage bist, irgendwie in diese Offenheit überhaupt reinzukommen.
Da stimme ich dir ganz zu. Absolut ja. Und nicht deswegen, weil in der Meditation dieser Prozess erfahrbar ist, das ist er nämlich nicht, sondern weil die Meditation eine radikale Übung des Loslassens ist. Und ich deswegen die getrennte Sichtweise loslassen kann. Und das ist in sich schon eine ziemlich radikale Sache. Traditionell, das traditionelle Wort dafür, für dieses Loslassen, heißt Erleuchtung. Davon reden wir. Ich denke, für eine Frage oder eine Wortmeldung hätten wir noch Zeit, sonst kommen wir schon ziemlich gegen Ende. Wenn es noch eine Frage nach diesem schwergewichtigen Wort gibt, wäre jetzt die Zeit dafür. Wenn dem nicht so ist, möchte ich einfach nochmal wirklich auch betonen, wir reden hier von Erleuchtung. Mhm. Wir reden nicht von Meditieren, gelöster sein, lockerer sein, entspannter sein, sondern wir reden von einem radikalen Loslassen von allem. Und die Offenheit, die wir ansprechen, deutet auch auf nichts anderes. Und diese Perspektive einzunehmen, aus der Sicht des Prozesses als Ganzes einander zu begegnen, bedeutet auch nichts anderes. Mit der einen Einschränkung oder mit dem einen Zusatz, dass es eine andere Form des Aufwachens ist. Es ist nicht, nämlich nicht diese Form der traditionellen Erleuchtung, die jenseits von Raum und Zeit und Entwicklung ist, sondern es ist dieses Aufwachen zum Prozess selber. Das ist das, was dann eben Endoko in evolutionäre Erleuchtung nennt, die aber ohne dem anderen, und das ist das, was die Vorsprecherin auch richtigerweise gesagt hat, also ohne das, was Meditation letztendlich wirklich ausmacht, nicht einnehmbar ist, weil sonst kommt es immer nur aus der Haltung von Getrenntheit.
Ja, ich glaube, wir sind ja, also diese Getrenntheit bedeutet ja auch gleichzeitig, ich bin eigentlich mehr in meinem Verstand oder mit meinem Verstand beschäftigt und lebe durch meinen Verstand.
Ja. Mhm. Ja.
Und solange ich durch meinen Verstand lebe, ne, strebe ich natürlich nach also besonders stark nach Sicherheit und habe ganz viele Ängste und die, glaube ich, kann man auch nur in der Meditation verlieren. Und ohne den, denke ich, gibt es also diese Offenheit überhaupt nicht. Oder zumindest nur sehr bedingt.
Yeah.
Ja.
Ja.
Ja. Stimmt. Vielen Dank euch allen. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch und Ich mache jetzt noch eine kleine Marketing-Einlage, einfach weil es auch so wirklich so inspirierend auch war, über diese zwei Dimensionen, also Sein und Werden, wird Andrew Cohen auch hier Ende November in einem Wochenendretreat sprechen. Und er ist ja wirklich derjenige, der uns inspiriert, diese Arbeit, diese Bewusstseinsarbeit selbst zu machen, durch sein Verkörpern dessen, durch sein wirkliches Beispiel dafür, dass das so möglich ist, dem Leben so zu begegnen. Und das ist das, was Tom und mich seit Jahren einfach in unserer eigenen Entwicklung inspiriert. Und wer von euch da vielleicht auch Interesse hat, das mal Andrew mal live kennenzulernen, vom 26. bis 28. November wird er hier in der Nähe von Frankfurt in einem wunderschönen Seminarhaus in Oberursel ein Wochenendseminar geben. In unseren E-Mails seht ihr immer wieder die Ankündigung ja sowieso schon dazu, aber vielleicht hat es euch ja auch hier nochmal einen Einblick gegeben, worum es in unserer Arbeit hier wirklich primär geht. Also vielen, vielen Dank und wir freuen uns über noch weitere schöne Gespräche in den kommenden Donnerstagen.
Ja, herzlichen Dank und einen schönen Abend von hier aus Frankfurt.
Tschüss.